Willkommen in der Sendereihe Philosophische Brocken. Mein Name ist Hakan Gürses. Ich bin Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität Wien. Die heutige Sendung heißt Rechtfertigen, Fundieren und Gründen und basiert auf einem Gespräch, das ich im vergangenen Monat mit Matthias Thaler geführt habe und aufgezeichnet habe. Das Thema unseres Gesprächs bildete sein Buch Moralische Politik oder Politische Moral, eine Analyse aktueller Debatten zur internationalen Gerechtigkeit, erschienen im Herbst 2008 im Campus Verlag. Matthias Thaler hat an der Universität Wien Philosophie und Politikwissenschaft studiert. Er hat mit einer Diplomarbeit zur interkulturellen Begründung der Menschenrechte sein Studium abgeschlossen. Sein Doktoratsstudium hat er ebenfalls an der Uni Wien aufgenommen und 2006 mit einer Dissertation absolviert, die eben auch diesem Buch zugrunde liegt, das wir besprechen werden. Er hatte Studienaufenthalte in Paris, in Berkeley und Toronto. Seit 2008 ist er an der Universität Coimbra, Portugal, an einem sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum, als Senior Researcher tätig. Und seit dem laufenden Sommersemester als Universitätslektor an den Instituten für Philosophie der Universität Wien sowie der Universität Klagenfurt ist er tätig. Das Buch von Matthias Thaler ist entlang dreier Begriffe strukturiert, die gemeinhin unter dem Oberbegriff Begründen verstanden werden. Es sind drei Facetten, drei Sphären dieses Begriffes begründen, nämlich rechtfertigen, fundieren und gründen. Matthias Thaler geht diesen Begriffen nach, indem er jedem einzelnen dieser Begriffe eine aktuelle, aber auch philosophiegeschichtlich weit zurückreichende Debatte, Problematisierung oder Fragestellung zuordnet. Rechtfertigen wird am Beispiel der sogenannten humanitären Interventionen untersucht, vor allem eben an der alten Frage, ob es einen gerechten Krieg geben kann. Matthias Thaler diskutiert dabei Thesen von Jürgen Habermas, Danilo Solo, Thomas Nagel, Michael Walzer, aber auch moraltheoretische Ursprünge dieser Debatte des gerechten Kriegs bei Augustinus etwa und bei Thomas von Aquin. Die Begriffsfacette fundieren wird anhand der aktuellen Debatten ausgelotet, die um die Menschenrechte geführt werden, aber auch Debatten um die normative Begründung der Menschenrechte, aber auch Kritik unterschiedlicher Provenienz daran. Hier werden Ansätze und auch Thesen von Locke, Rousseau, Bentham, Burke und Marx ebenso dargestellt wie auch so kritische Positionen etwa von Badiou und aber die Position von Rorty und so weiter. Am Begriff des Kosmopolitismus wiederum wird Begründen als Gründen diskutiert. Texte von Philosophinnen wie Martha Nussbaum, Chantal Mouffe werden hier herangezogen. Die strukturierende Frage des Buches, den roten Faden, bildet die Gegenüberstellung von Moral und Politik. Das wird verdeutlicht, idealtypisch, an den Antipoden Machiavelli und Kant. Matthias Thaler nimmt dabei für sich eher die Funktion eines Moderators in Anspruch, der auf die Schnittstellen dieser beiden sehr wichtigen Aspekte der praktischen Philosophie verweist, Moral und Politik. Ich habe das folgende Gespräch mit dem Autor des Buches im Freien geführt, also Vogelgezwitscher und gelegentlicher Lärm untermalten unsere philosophische Plauderei. Die Musik zum Gespräch liefert die portugiesische Gruppe Ana Ifa. Diese Sendung können Sie auf der Webseite der Philosophischen Audiothek als Audiodatei herunterladen unter http://audiothek.philo.at. Lieber Matthias, dein Buch ist auf ein relativ großes Echo gestoßen. Es gab Rezensionen, einige in den Tageszeitungen sogar. Du bist schon eingeladen worden, wirst aber heute noch auch zu Gesprächen über das Thema eingeladen. Ich würde sagen, für einen philosophischen Text, der noch dazu ursprünglich als Dissertation verfasst war, ist so etwas eher ungewöhnlich, würde ich meinen. Abgesehen jetzt einmal davon, dass es tatsächlich ein Buch ist, das aus meiner Sicht auch über Fachkreise hinweg leserlich geschrieben ist, sehr, sehr verständlich geschrieben ist, was ich ja auch als einen großen Vorteil sehe. Dennoch ist es so, dass meine Vermutung ist es auf jeden Fall, dass dieses große Interesse vielleicht auch am Thema liegt. Auch Neuerscheinungen in diesem Bereich legen mir das ein bisschen nahe, dass das Thema Moral, Moralphilosophie, Ethik heute interessanter ist als vor einigen Jahren oder ja vielleicht Jahrzehnten.
Na, zunächst mal würde ich das gerne ein bisschen relativieren. Das große Echo ist natürlich immer im Verhältnis zu sehen. Natürlich bin ich sehr glücklich über die Rezensionen, die das Buch erfahren hat, aber ein wirklich breites Echo ist natürlich nicht vorhanden. Trotzdem finde ich, dass die Frage insofern natürlich sehr gerechtfertigt ist, als das unbestreitbar so ist, dass es zumindest in Bezug auf Moralphilosophie eine gewisse Konjunktur zu diagnostizieren gilt. Und das Buch siedelt sich an und für sich ziemlich genau an der Schnittstelle zwischen Moralphilosophie und politischer Theorie an. Warum es auch da jetzt in letzter Zeit, vor allem im Bereich der Debatten zur internationalen Gerechtigkeit, einen gewissen Aufschwung gibt, denke ich zumindest, hat mit zwei Ursachen zu tun. Die eine Ursache ist sozusagen geopolitischer Natur. Dass Fragen der internationalen Gerechtigkeit, über die wir vielleicht später ein bisschen genauer reden werden, vor allem deshalb im Moment so eine große Karriere erfahren, hängt damit zusammen, dass nach dem Ende der bipolaren Weltordnung sozusagen das Ende der Ideologien ausgerufen wurde und in diesen leeren Raum nach dem Konflikt zwischen Ost und West konnte dann sozusagen eine nachideologische Ideologie drängen, und das war eben zum Beispiel die Ideologie der humanitären Intervention. Mhm. Also aus der allergrößten Entfernung betrachtet gibt es sozusagen auch einen geopolitischen Grund, warum diese Debatten zur internationalen Gerechtigkeit so eine Karriere erfahren. Umgekehrt auf einer eher Mikroebene angesiedelt, denke ich, hängt die Konjunktur der Moralphilosophie, gewisser Ethikkommissionen, eine gewisse generelle Hinwendung zu moralisieren, ganz einfach damit zusammen, dass in den letzten 50 Jahren, das ist meine soziologische Betrachtung vielleicht, die klassischen ideologischen Akteure, die traditionellen ideologischen Akteure, wie zum Beispiel die Kirche, an gesamtgesellschaftlicher Relevanz eingebüßt haben und auch wiederum in diesen sozusagen plötzlich frei gewordenen ideologischen Raum, und damit meine ich jetzt natürlich nicht nur die Kirche, sondern ich meine auch so etwas wie stark strukturierte Parteien und so weiter, diesen frei gewordenen ideologischen Raum konnte dann eben sozusagen die wiederum nachideologische Ideologie der Moralphilosophie drängen.
Also so historisch betrachtet der Zeit, natürlich mit völlig anderen Vorzeichen, der Zeit in der Reformation und gegen Reformation nicht unähnlich.
In dem Buch jedenfalls würde ich diesen Zusammenhang in der Form nicht herstellen, weil ich der Meinung bin, dass die Gründe für die derzeitige Konjunktur etwas ziemlich Spezielles an sich haben. Natürlich gibt es da strukturelle Ähnlichkeiten, aber in dem Buch ist die Verbindungslinie eigentlich in der Form mit der Gegenreformation nicht hergestellt worden.
Was hat dich dazu bewogen, dieses Thema zu fokussieren und darüber eine Dissertation zu schreiben?
So wahrscheinlich wie jeder Doktorand und jede Doktorandin fließen in die Überlegung, welches Thema man wählen soll. Für die Doktorarbeit immer verschiedene Interessen sein, denke ich. Und bei mir war das ein grundsätzliches politisches Interesse an Debatten zur internationalen Gerechtigkeit. Dieses Interesse habe ich vor allem im Rahmen meiner Diplomarbeit entwickelt, die zu Fragen der Menschenrechte verfasst wurde. Ein anderes Interesse, das irgendwie da auch Ausdruck gefunden hat bei der Wahl des Themas, hat mit so einer allgemein bemerkbaren Debatte zu tun in der politischen Theorie. Und zwar meine ich damit die Hinwendung in der vor allem angloamerikanischen Debatte zu Fragen der Normativität. Also man kann sagen, ganz grob nachgezeichnet, dass mit den 70er Jahren die angloamerikanische Debatte zur politischen Theorie eine sehr, sehr starke Hinwendung zu Fragen der Normativität erfahren hat. Mhm. Und was mich eben interessiert hat am Anfang an dieser Gesamtfragestellung für die Dissertation, war sozusagen das Zusammenfließen dieser beiden Entwicklungen. Also zum einen eine Hinwendung zu Problemen der internationalen Gerechtigkeit jenseits staatlicher Grenzen, und zum anderen wurde eben immer mehr politische Theorie als nicht so sehr als ein kritisches Unternehmen gesehen, sondern als ein Unternehmen, das auch in gewisser Weise beratende Funktionen für die Gesellschaft zu erfüllen hat, in der politische Theorie operiert. Und diese beiden Fragestellungen sind sozusagen dann motivierend gewesen für die Wahl des Themas.
Also du schreibst im Buch, dass das so mehr oder weniger mit John Rawls eigentlich einsetzt, mit der Theorie der Gerechtigkeit. War es nicht so, dass auch der Utilitarismus, der davor, glaube ich, mehr oder weniger so die herrschende moralphilosophische Schule war, vor allem im angelsächsischen Raum und angloamerikanischen Raum, war das nicht auch normativ, oder sozusagen hat das nicht auch so eine Art politikberatende Dimension in sich gehabt?
Natürlich, in dem Buch wird so diese Behauptung aufgestellt, dass alles mit Rawls sozusagen begonnen hat, aber das ist in gewisser Weise natürlich eine sehr, sehr stark vereinfachende Sicht der Dinge, denn es ist natürlich auch nicht falsch zu behaupten, dass politische Theorie immer in gewisser Weise eine normative Dimension in sich birgt. Was mit dieser These einer normativen Wende, wie ich das in dem Buch bezeichne, gemeint ist, ist eigentlich, dass radikalere Varianten der politischen Theorie, und damit meine ich radikal im Sinn von radikaler Gesellschaftskritik, in den 70er Jahren und bis heute mehr oder weniger desavouiert wurden. Und das kann man vielleicht sich ein bisschen stärker verdeutlichen am Beispiel der Umwandlung der Frankfurter Schule in ein Unternehmen zur Absicherung der kommunikativen Vernunft, wie das Habermas im Prinzip getan hat. Wenn man sich vor allem die aktuelle Debatte, die Habermas etwa in Bezug auf die Stellung der Religion in der Gesellschaft ansieht, angestiftet hat, wenn man sich diese Debatte ansieht, dann denke ich, würde es den Vertretern der sogenannten ersten Generation der Frankfurter Schule, also Leuten wie Adorno oder Marcuse, sehr, sehr schwer fallen, sich in diesen Theorien wiederzuerkennen. Und diese allgemeine Hinwendung zu stärker konstruktiv-normativen Annäherungen an politische Probleme war für mich sozusagen eine der Initiationsriten sozusagen der politischen Theorie in den 70er Jahren.
Thank you.
Reden wir ein bisschen über die Methode, über deine Vorgangsweise im Buch. Ich würde sogar sagen, es ginge eher um deine eigene Rolle, eigene Position. Du referierst eine ganze Reihe von Theorieansätzen in deinem Buch. Und das tust du entlang einer Gegenüberstellung von Moral und Politik. Dabei stellen diese Theorien und auch die Namen, die damit verbunden sind, mit diesen Theorien verbunden sind, nicht selten auch Gegensätze dar. Beginnen tust du mit dieser Gegenüberstellung von Machiavelli und Kant. Du hast Gegenüberstellungen wie zum Beispiel von Jürgen Habermas und Danilo Solo, bis hin zu Martha Nussbaum und Chantal Mouffe, vielleicht nicht so direkt, aber gewissermaßen auch dort, und so weiter und so fort. Deine Position ist dabei, so explizierst du das auch, eher die eines Beschreibers, der versucht auch neutral zu bleiben. Du nennst diese Funktion oder diese Rolle moderieren. Ich möchte dich zitieren, ich meine, es ist ein bisschen halt, wie soll man sagen, immer eigenartig, dass man den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin zitiert, aber das scheint mir eine sehr schöne Stelle zu sein, wo du auch deine eigene Rolle als Verfasser, der zwischen so vielen Theorien sich bewegt, auch gut beschreibst. Folgendes, also ich zitiere dich: Eine Moderation beinhaltet keine Schlichtung oder Disziplinierung und schon gar keine Synthese höherer Ordnung, sondern propagiert vielmehr das relativ bescheidene Anliegen, ein Gespräch in Gang zu bringen. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Stelle, das vielleicht auch ein bisschen als Warnung gelesen werden kann, wenn man so etwas schreibt und sehr viele Leute zitiert und zwischen ihnen vermittelt gewissermaßen, dass man nicht voreilig sofort auch Partei ergreifen sollte. Dieses Gespräch, das du hier erwähnst in dem Zitat, findet tatsächlich über deine, ich würde sagen, fast Mediation in diesem Buch statt. Aber wenn ich jetzt einmal das Buch wieder zuklappe, sozusagen zu, was ist dann deine Position? Wo stehst du für dich? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du so leidenschaftslos sozusagen diese ganze Debatte nur beschreibst, dass du während der Lektüre dieser verschiedenen Zugänge nicht auch eine Position hattest und heute auch keine hast, sozusagen.
Das Ziel einer Moderation, wie ich sie in diesem Buch vorschlage, kann natürlich nicht darauf hinauslaufen, dass letztlich keine Position mehr bezogen werden kann. Ein gewisses Maß an Leidenschaftslosigkeit ist dafür notwendig, um nüchtern Positionen zu vergleichen, aber der letztendliche Zweck des Buches sollte nicht sein, dass man sich in den Elfenbein zurückziehen muss, um aktuelle Debatten zur internationalen Gerechtigkeit aus absoluter Distanz beobachten zu müssen. Um auf die Methodologie zurückzukommen, die grundlegende Annahme des Buches lautet, dass die Debatten zur internationalen Gerechtigkeit, die in dem Buch behandelt werden, am besten zu verstehen sind als Konflikte über das Verhältnis zwischen Moral und Politik. Das bedeutet, dass zum einen liberale Theoretiker und Theoretikerinnen für gewöhnlich moralischen Überlegungen den Vorrang gegenüber politischen Maximen einräumen, während die andere Fraktion in dem Gespräch, von dem du gesprochen hast zuvor, oft der Politik den Primat gegenüber der Moral einräumen. Und ich versuche das ein wenig zu konturieren, indem ich im ersten Kapitel des Buches eine Art idealtypische Gegenüberstellung zwischen zwei extremen Positionen des Verhältnisses zwischen Moral und Politik aufmache. Und das ist eben die Gegenüberstellung zwischen Machiavellis neuem Fürsten, der sich über moralische Maximen hinwegsetzen muss, um politisch an der Macht zu bleiben, und Kants moralischen Politiker, der seine politischen Aktionen immer moralischen Überlegungen unterordnet. Jetzt ist es eine wesentliche Hypothese des Buches, dass wir auch noch immer in dieser Opposition zwischen dem neuen Fürsten Machiavellis und dem moralischen Politiker Kants gefangen sind gleichsam. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir hundertprozentige Äquivalente vom neuen Fürsten und vom moralischen Politiker auch in der heutigen Debatte finden würden, sondern die Überlegung, diese beiden Extreme als gleichsam Webersche Idealtypen vorzustellen, ist die, dass wir sozusagen die Bandbreite der Debatten dadurch besser ermessen können. Meine eigene Rolle ist die, wie du richtig mich zitiert hast, ist die eines Moderators. Was meine ich damit? Nun, die Überlegung dahinter ist diejenige, dass aufgrund der normativen Wende in der politischen Theorie es zu einer sehr starken Hinwendung zur Stellungnahme gekommen ist, sozusagen. Dass wenn du als politischer Theoretiker und als politische Theoretikerin dich mit Fragen der Menschenrechte, der humanitären Intervention, des Weltbürgertums auseinandersetzt, dann musst du auch immer, wie du gesagt hast, nachdem du das Buch zumachst, eine Stellung beziehen und Position beziehen. Nun ist es eben die Grundintuition wiederum des Buches, dass ich versuche, sozusagen vom Stellungbeziehen ein bisschen Abstand zu nehmen und die bisher erfolgten Debatten Revue passieren zu lassen, um darauf hinzuweisen, dass das Verhältnis zwischen Moral und Politik und die jeweiligen Formulierungen des Verhältnisses zwischen Moral und Politik immer noch die wesentlichen Eckpunkte der Debatte abstecken. Das bedeutet natürlich nicht, dass politische Theorie dann auch nur so ausgeübt werden soll, wie ich das hier vorschlage, als Moderation. Ich würde sogar sagen, dass der Zugang und die Methodologie, die ich hier entwickelt habe in dem Buch, eine extreme Ausnahmestellung im Prinzip im aktuellen Diskurs darstellt. Und in dem Sinn würde ich das Buch auch als eine Ergänzung zu den stark normativ orientierten Debatten in der Moralphilosophie und politischen Theorie der heutigen Zeit sehen.
Vielleicht stelle ich die Frage auch ein wenig anders, weil diesen beiden Stichworten Politik und Moral entsprechen natürlich, also vor allem im angelsächsischen Bereich, die zwei Disziplinen, die man durchaus als Unterdisziplinen der Philosophie betrachten kann, vielleicht auch nicht, Moralphilosophie und Politiktheorie oder politische Theorie. Du sagst, die Unterscheidung will ich nicht treffen, aber dennoch, weil die Unterscheidung eine sozusagen konstitutive Rolle spielt in deinem Buch, interessiert es mich, von dir zu hören, ist das ein moralphilosophisches Buch oder ist es ein politiktheoretisches Buch?
Wenn es seinen Zweck erfüllt hat, sollte es ein Buch sein, das von beiden Fraktionen mit gleichem Interesse gelesen wird. Warum ich mich weigere, das Buch sozusagen einkasteln zu lassen, ist, weil, und das ist eine der Thesen wiederum, die in dem Buch auch vertreten wird, weil die Entscheidung, ob ein Problem der Gerechtigkeit, der Moralphilosophie oder der Politiktheorie zuzuordnen ist gleichsam, selbst wiederum auf die Entscheidung zurückgeworfen wird, ob wir das Problem selbst als politisch oder als moralisch einschätzen würden. Nun ist das allerdings eine Entscheidung, die sozusagen vortheoretisch getroffen wird. Das kann man sich ganz schön vor Augen führen, indem man sich die Selbstbeschreibung mancher liberaler Politiktheoretiker ansieht. Jemand wie John Rawls zum Beispiel sagt ganz dezidiert, dass seine Theorie der Gerechtigkeit eine bestimmt politische Theorie der Gerechtigkeit zu formulieren hat. Aber im nächsten Absatz heißt es schon, selbstverständlich ist auch eine politische Theorie der Gerechtigkeit eine moralische Theorie der Gerechtigkeit. Aus dem Grund, weil es eine gewisse Überschneidung gibt zwischen den Problemen hier. Nun gibt es allerdings Philosophinnen und Philosophen heute, die genau dieses Zusammenführen von Politiktheorie und Moralphilosophie als unglaublich schädlich erachten würden. Eine der Autorinnen, die diese Position vertritt, ist Chantal Mouffe. Für die Unterscheidung zwischen politischer Theorie und dem Politischen und Moralphilosophie, dem Moralischen, eine der fundamentalen Oppositionen für die aktuelle Theoriebildung überhaupt ist.
Sie steht sogar dem Begriff
Politik dem Begriff des Politischen gegenüber. Also auch da macht sie sogar eine Unterscheidung, das zu betonen. Ja, weil Politik offensichtlich zu sehr infiziert worden ist von Moral, weil Alltagspolitik auch etc. hineinspielt. Du, ich glaube, du verstehst auch, in welche Frage meine Richtung geht. Mir geht es eigentlich gar nicht darum, wie wir das nennen, was wir tun, was manchmal ja, nützlich sein kann, aber eigentlich eher nach außen hin. Ich glaube nicht, dass das eine sehr wichtige Rolle spielt in der Selbstreflexion. Die Dinge, die man tut, auch unbedingt in einem Stammbaum des Wissens oder wie auch immer einzuordnen. Meine Frage zielt eher darauf ab, weil du auch ein bisschen mit diesen zwei Figuren in deinem Buch operierst. Die eine Figur ist vielleicht die eben politikpropagierende, in der Theorie sehr starke, ja vielleicht auch als Analytikerin, Analytiker sehr, sehr im Vorteil befindliche Figur. Die andere Figur ist, glaube ich, die, die vielleicht mehr von der Moral ausgeht oder sozusagen vom Primat der Moral gegenüber der Politik ausgeht und die du als öffentliche Intellektuelle bezeichnest, wenn ich das richtig verstehe. Oder mehr sozusagen in diesem öffentlichen Diskurs zu finden, zu hören ist. Verstehe ich, also interpretiere ich dich richtig? Zunächst einmal.
Ich würde die Figur des öffentlichen Intellektuellen, wie sie in dem Buch diskutiert wird, eher mit der Hinwendung zu normativer Theorie ja. in Verbindung sehen.
Also jetzt nicht nur Moral, sondern
richtig, in einem ja. breiteren mhm. Sinn. Mhm. So verstanden, dass politische Theorie sich ganz explizit auch mit den Problemen auseinanderzusetzen hat, die in der Gesellschaft, innerhalb derer die politische Theorie operiert, mhm. gerade virulent sind. Mhm. Das muss nicht unbedingt die Form eines Moralisten oder einer Moralistin annehmen, diese Aktivität des öffentlichen Intellektuellen. Mhm. Allerdings ist es natürlich eine weitere Überlegung, die sich daran anschließt, dass öffentliche Intellektuelle nun einmal zu moralisieren neigen, mhm. aufgrund und vor allem Moralphilosophinnen und Philosophen, wenn sie in öffentliche Debatten intervenieren, weil sie diese Moralphilosophinnen und Philosophen, weil sie über eine gewisse Expertise zu verfügen glauben, die sich auf moralische Fragen erstreckt. Mhm,
Auf jeden Fall aber wird auch in der Öffentlichkeit, wahrscheinlich aus welchem Grund auch immer, manchmal wird die Öffentlichkeit auch zu etwas erzogen sozusagen. Die Öffentlichkeit erwartet von so einer Figur, wenn ich dich richtig verstehe, dass die Figur nicht nur analysiert, nicht nur beschreibt, sondern dass sie auch Partei ergreift und darüber hinaus die Gründe dafür vorlegt, warum man genau so Partei ergreifen soll.
Das würde ich als das Paradox des demokratischen Moralisten sehen. In einem demokratischen Gemeinwesen muss davon ausgegangen werden, und vor allem in einem liberalen demokratischen Gemeinwesen, dass jeder und jede Bürgerin für sich selbst eine Vorstellung vom guten Leben hat und in dem Sinn auch selbst einen moralischen Sinn entwickelt hat. Das Bedürfnis nach moralischer Expertise, das sich zuweilen ausdrückt, im Bedarf nach Ethikkommissionen, nach Philosophieprofessorinnen und Professoren, die sich in ethischen Debatten an vorderer Front einmischen, steht in einer ganz starken Spannung zu diesem grunddemokratischen, zu dieser grunddemokratischen Intuition, dass jeder und jede Bürgerin für sich selbst zu entscheiden hat, was moralisch richtig und falsch ist. Allerdings denke ich, ist das eine Spannung, die sich nicht so einfach auflösen lässt, indem man einen der beiden Pole der Spannung sozusagen weglässt, ganz einfach. Sondern das halte ich für ein unausweichliches Problem in der heutigen Gesellschaft, in der zum einen ein Grundkonsens darüber herrscht, dass die eigene Vorstellung vom guten Leben auch dann gerechtfertigt ist, wenn man kein Experte ist in moralphilosophischen Fragen. Zum anderen allerdings aufgrund des Wegfallens traditioneller ideologischer Akteure ein Grundbedürfnis nach Expertise vorhanden ist. Mhm.
Philosophische Brocken, Hakan Gürses im Gespräch mit Matthias Thaler über dessen Buch Moralische Politik oder Politische Moral. Matthias, in deinem Buch verbindest du drei Bedeutungen des Begriffs Begründen auf eine sehr symmetrische Weise mit drei Stichworten. Also die Bedeutungen sind Rechtfertigung, Rechtfertigen, Fundieren, Gründen. Und die, du verbindest die wiederum mit politischen, vor allem Themen, die aber natürlich immer auch diese moralische Implikation haben und in der Debatte eben eine Rolle spielen. Gerechter Krieg, Menschenrechte und Kosmopolitismus. Ich glaube, aus naheliegenden Gründen, auch aus Gründen der Aktualität, interessiert mich vor allem diese Frage nach der humanitären Intervention, humanitäre Intervention. Zunächst einmal möchte ich deine, ja, wie soll ich sagen, Meinung eigentlich einholen, als Expertenmeinung. Gibt es wirklich eine Sphäre, die wir als humanitär bezeichnen können und die nicht verlogen klingt sozusagen?
Um die Frage zu beantworten, würde ich gerne die Frage nicht beantworten, indem ich auf das Buch zurückgehe und kurz erkläre, wie ich mich dem Problem der humanitären Intervention annähere. Man muss den Kontext der humanitären Intervention wiederum da verorten, wo ich auch am Anfang des Gesprächs angesetzt habe, nämlich bei großen geopolitischen Konstellationen nach dem Ende der bipolaren Weltordnung. Mhm. Nach dem Ende der bipolaren Weltordnung ist es plötzlich sehr vernünftig erschienen, gewisse Formen militärischen Eingreifens als humanitäre Interventionen zu bezeichnen. Die Debatte, mit der ich mich ein wenig genauer auseinandersetze, um den Kosovo-Krieg unterstreicht das ganz deutlich. Der Kosovo-Krieg 1999, inzwischen seit 10 Jahren vorbei, wurde zum etwa in der westdeutschen Debatte, und westdeutsch sage ich deshalb, weil Jürgen Habermas einer der wesentlichen Akteure in dieser Debatte war, in dieser Debatte als humanitäre Intervention bezeichnet, um so etwas wie Srebrenica und in letzter Instanz um so etwas wie Auschwitz nicht mehr möglich werden zu lassen. Ja. Die Frage, die du mir gestellt hast, ob es einen genuinen Bereich des Humanitären gibt, zielt natürlich, warum ich die interkulturelle Philosophie für den eigentlich fruchtbarsten Weg für die Verständigung über universelle Werte halte, ist, weil sie genau diese beiden Extrempole zu vermeiden versucht, die für gewöhnlich in der Debatte über universelle Werte prägend sind, nämlich ein radikaler Universalismus, der von zeitlosen transkulturellen Werten ausgeht, und ein radikaler Relativismus, der eben nicht davon ausgeht, dass universelle Werte vorhanden sind oder auch nur erschaffen werden können. Die interkulturelle Philosophie, denke ich, nimmt hier eine sehr interessante Mittlerrolle ein, indem sie grundsätzlich hypothetisch von der Existenz universeller Verständigung auszugehen hat, allerdings diese nicht ganz einfach abstrakt postuliert, sondern in konkreten Dialogsituationen zu erzeugen versucht. In dieser Hinsicht wäre die interkulturelle Philosophie auch als Versuch zu verstehen, die radikale Begründungsskepsis, die uns begegnet bei Leuten wie Wallerstein, Bourdieu oder Mouffe, und radikale Universalisten, die relativ wenig Verständnis für konkrete Kontexte haben, wie zum Beispiel John Rawls oder Jürgen Habermas, zu überwinden.
Jovem, educado, uma reputação exemplar, romanticamente envolvidos, nada a declarar. Romanticamente envolvidos, nada a declarar. Dona de muitas casas, de uma grande falta de senso, minha cintura testemunha do que faço para te agradar. Minha cintura testemunha do que faço para te agradar. Agora já não guardo segredos, estou de volta ao mercado de habitação. Talvez ainda se arranje um novo inquilino para o meu coração. Agora já não guardo segredos, estou de volta ao mercado de habitação. Talvez ainda se arranje um novo inquilino para o meu coração.
Theoretikern und Theoretikerinnen, würde ich sagen. Also auf der einen Seite Begründungs-
Theoretiker, Theoretiker, also nicht jetzt über Begründung theoretisieren, sondern Leute, die nach Begründungen suchen auf jeden Fall. In ihrer Theorie spielt das eine wichtige Rolle. Und dann wiederum sprichst du von Begründungsskeptikern und Skeptikerinnen. Im Laufe des Buches allerdings passiert etwas, was ich zumindest so interpretiere, dass du diese erste Gruppe der Leute, die begründen, auch wieder unterteilst in zwei Gruppen, nämlich diejenigen, die so etwas wie eine Letztbegründung forcieren und die danach suchen, die sind für dich auch die, die eben sehr sozusagen normativ denken oder diese Normativität im Vordergrund halten wollen. Und die anderen, wie zum Beispiel Chantal Mouffe, auch Badiou, Leute, die sozusagen letztendlich auch begründen, aber vielleicht nicht nach diesen Letztbegründungen suchen, vielleicht weniger reduktionistisch verfahren. Weil ich habe überhaupt, also das ist jetzt vielleicht im Detail eine Frage, auch nie ganz so verstehen können, warum du gerade Chantal Mouffe zu dieser Gruppe gezählt hast, weil in meinen Augen verfährt sie doch in bestimmten Punkten sehr normativ. Also so gerade so der Schutz der Demokratie und solche Dinge spielen auch eine sehr wichtige Rolle, glaube ich, in ihrem Denken. Wie immer, das ist jetzt aber im Detail, das kannst du beantworten oder nicht, wie du es willst. Dann aber glaube ich jetzt innerhalb sozusagen dieser Begründungstheorie-Gruppe, diese zwei Gruppen, aber denen steht doch eigentlich so etwas wie eine Gruppe wieder gegenüber, die wirklich von Begründungsskeptikerinnen und Skeptikern besteht. Also ich weiß nicht, ich würde vielleicht Badiou doch ein bisschen mehr zu dieser Gruppe zählen. Auf jeden Fall aber zum Beispiel Giorgio Agamben. Ich würde zum Beispiel Michel Foucault auch dazu zählen. Was meinst du dazu? Also dass es sozusagen nicht unbedingt zwei Gruppen sind, sondern drei eigentlich.
Ich denke, das ist insofern eine sehr, sehr gute Frage, die sich allerdings doch mit dem Buch beantworten lässt. Als ich, um das zur Erklärung noch ein bisschen klarer zu machen, was mir offenbar im Buch nicht so gelungen ist, sagen muss, dass wenn ich von Begründungstheoretikern und Begründungsskeptikern als den beiden großen Kategorien, die in den drei Debatten präsent sind, spreche, dann meine ich immer Begründung politischer Handlungen durch Moral und durch moralische Erwägungen. Also Begründungstheoretiker, wie ich sie bezeichnen würde, sind diejenigen, die glauben, dass das möglich ist und auch wünschbar ist. Während Begründungsskeptiker diejenigen sind, die von der wesentlichen Begründbarkeit politischer Handlungen, politischer Institutionen durch Moral nicht überzeugt sind. Deshalb denke ich doch, dass die Unterscheidung zwischen Begründungstheoretikern und Begründungsskeptikern Sinn ergibt. Und Leute wie Foucault, Agamben, Badiou und Mouffe sozusagen zum einen deshalb nicht so gut in diese Unterscheidung hineinpassen, weil sie diesen Normative Turn eigentlich nicht voll mitgemacht haben. Also Foucault ist eben jemand, dem man Normativität implizit nachweisen muss, wie Habermas das mit seinem Begriff der Kryptonormativität getan hat, der aber niemals Stellung bezogen hat, als er gefragt wurde, wie auf diese oder jene Situation zu reagieren sei. Zum anderen allerdings jemand wie Chantal Mouffe, wo du ganz richtig sagst, dass sie natürlich normativ argumentiert, allerdings auf eine Art und Weise, die sie als genuin politisch verstanden haben müssen will. Aus dem Grund würde ich sie als Begründungsskeptikerin in dem Sinn sehen, dass sie den Primat des Moralischen über die Politik sehr, sehr stark bestreitet. Aber natürlich denkt Chantal Mouffe, und da ist sie eine gute Schülerin Machiavellis, dass die Politik selbst Werte generiert, aber genuin politische Werte, die auch verteidigt werden müssen. Dass die Demokratie selbst Werte generiert, aber in ihren Augen genuin politische Werte, die auch verteidigt werden müssen. Wenn man das Verhältnis zwischen Moral und Politik ins Auge fasst, dann denke ich, macht diese Unterscheidung aber nur dann Sinn zwischen Begründungsskeptikern und Begründungstheoretikern, wenn man das Verhältnis als sehr, sehr komplex auffasst. Also die Kategorie des Begründungsskeptikers oder der Begründungsskepsis muss dann eben Leute umfassen wie Foucault, die sozusagen niemals sich dazu hinreißen lassen würden, eine normative Position zu beziehen, aber auch Chantal Mouffe, die sehr, sehr stark normativ argumentieren, aber das immer in sehr, sehr präsenter Abgrenzung zum Moralischen verstanden haben, wissen wollen.
Mich interessiert die Frage, weil ich mich philosophisch mit dieser Frage auch seit langem befasse, nämlich ob eine Gesellschaftskritik ohne einen normativen Grund überhaupt möglich ist. Nicht nur jetzt in dem Sinne moralisch begründet, sondern auch nicht etwa durch eine Gesellschaftstheorie oder auch durch eine Zeit, die man als die Zukunft sieht und beschreibt oder nicht beschreibt ganz bewusst, also eine Utopie. Das heißt, ist Gesellschaftskritik ohne, um dein Wort zu verwenden, das eigentlich so etwas wie einen roten Faden, einen parallelen roten Faden zu der Frage der internationalen Gerechtigkeit in diesem Buch aus meiner Sicht bildet, nämlich was heißt begründen, welche Formen, argumentativen Formen und auch rhetorischen Formen des Begründens gibt es. Das heißt, ist eine Gesellschaftskritik ohne Begründung möglich? Nachträglich ist es, passiert es immer, das haben wir deswegen, hast du auch vorhin gesagt, bei Foucault ist es möglich, ihm etwas nachzuweisen, beispielsweise so etwas wie eine normative Ebene zumindest, bei aller Sympathie für seine Werkzeugkiste, die man bedienen kann, wie man will, so wie er das sagt. Aber ist überhaupt prinzipiell, auch ganz bewusst sozusagen, so etwas wie eine Gesellschaftskritik auch natürlich so etwas wie eine intellektuelle Funktion, öffentlich wahrgenommene intellektuelle Funktion, die sich nur darauf beschränkt, zu analysieren, zu beschreiben, natürlich mit bestimmten Interessen, natürlich mit einem bestimmten Boden, wo man selbst steht, ohne dies aber zu einem Teil der Theorie zu machen, sozusagen, oder der Arbeit zu machen. Mitreflektieren ja, aber nicht unbedingt sozusagen als Ausgangspunkt. Was würdest du dazu sagen? Das ist natürlich eine eher spekulative Frage.
Ich denke, dass eine rein beschreibende Form der Gesellschaftskritik mir nicht sehr plausibel erscheint. Ich kann mir zumindest nicht klar machen, wo das Kritische an einer rein beschreibenden Form der Gesellschaftskritik eigentlich liegen sollte. Ich verstehe die Frage allerdings vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung, dass durch den am Anfang des Gesprächs beschriebenen Normative Turn in der politischen Theorie es zu einer Entwicklung gekommen ist, die die Moralphilosophie und politische Theorie sehr stark dazu verleitet hat, zu moralisieren und mehr oder weniger auf das Terrain der Moral auszuweichen, wo es um genuin politische Probleme geht. In dem Sinn, denke ich, ist es absolut notwendig, auch radikalere Spielarten der Gesellschaftskritik wieder attraktiv erscheinen zu lassen und wiederum ins Gespräch zu bringen mit der derzeit vorherrschenden normativen Theorie, die ich mit den Begründungstheoretikern in Verbindung bringe, also denjenigen, die der Moral gegenüber der Politik den Vorrang einräumen würden. Allerdings denke ich, dass man den Kontrast hier nicht allzu scharf zeichnen sollte und nicht gleichsam nostalgisch über Möglichkeiten nachdenken sollte, die eine Art Revitalisierung der Frankfurter Schule der ersten Generation oder Foucaults als alleinigen Herrscher im Reich der Moral, der Gesellschaftskritik sehen würden. Ich denke, letzten Endes geht es bei der Gesellschaftskritik um eine Art von Arbeitsteilung. Wir brauchen so etwas wie normative Theoretikerinnen und Theoretiker, die in der Debatte ganz konkrete Position beziehen und diese auch zur Kontroverse bringen. Wir brauchen allerdings auch radikalere Formen der Gesellschaftskritik, wie diejenige von Foucault oder diejenige der ersten Generation der Frankfurter Schule, die tatsächlich von Begründungsformen Abstand nehmen. Und eine der wesentlichen Überlegungen in dem Buch ist, dass sofern diese Arbeitsteilung gelingen sollte, wären wir auf dem Weg zu einer besser aufklärenden Gesellschaftskritik.
Das heißt, Die einen sollen mehr oder weniger begründen und die anderen sollen wiederum die kritisieren, weil sie begründen, das wäre eine Arbeitsteilung
so ist
auch.
Es. So bisschen. Ist ja.
Also zynisch jetzt auf den
das
Punkt.
Das wäre gemacht, der Ausblick.
Okay. Herzlichen Dank, Matthias. Mir bleibt nur zu hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch das Buch kaufen, lesen oder entlehnen und lesen, wie immer. Matthias Thaler, ich wiederhole es, das Buch, das wir heute besprochen haben, beziehungsweise mit dessen Autor ich heute ein Gespräch geführt habe über das Buch, über die Inhalte dieses Buches. Sein Buch lautet Moralische Politik oder Politische Moral, eine Analyse aktueller Debatten zur internationalen Gerechtigkeit, 2008 im Campus Verlag erschienen. Herzlichen Dank, Matthias, für dieses Gespräch.
Danke, Hakan.